Wissenschaft, Deres 2.
Heute mit diesem Angebot: Eine Impfung gegen Malaria. Basler Tropenmediziner feiern einen wichtigen Meilenstein.
Jetzt einen wirklich wichtigen Schritt gemacht zu haben, gemeinsam mit vielen anderen, ist ein großartiges Gefühl.
Und sie tun es doch ganz ähnlich. Warum Männer und Frauen gar nicht so unterschiedlich ticken, wenn es um Sex geht. Die Menschheit ist sehr viel weniger gewalttätig und blutrünstig geworden, viel humaner und mitfühlender. Diese These vertritt der Kognitionsforscher Steven Pinker in einem neuen Buch «Wir haben ihn getroffen». Dies die Themen der heutigen Sendung. Es begleitet sie Christian Heuss. Tropenmediziner feiern einen Durchbruch im Bereich der Malaria-Impfung. Die seit über 20 Jahren erforschte und stetig verbesserte Malaria-Impfung funktioniert. Das verkündeten über 150 Forschende diese Woche in einer neuen Studie im New England Journal of Medicine. Die Studie belegt, dass der getestete Impfstoff gut die Hälfte der geimpften Kleinkinder vor einer Malaria-Erkrankung schützen kann. Diese Impfung ist gleichzeitig auch die erste wirksame Impfung gegen eine durch Parasiten ausgelöste Infektionskrankheit. Ausprobiert wurde der Impfstoff an über 6000 Kleinkindern in mehreren afrikanischen Ländern. Und maßgeblich beteiligt an dieser Studie war auch das Schweizerische Tropen- und Public Health Institut in Basel. Patrick Tschudin berichtet.
Marcel Tanner, der Direktor des Schweizerischen Tropen- und Public Health Instituts, ist zunächst mal sehr zufrieden mit dem erreichten Meilenstein.
Das ist großartig, denn ich habe schon über viele Jahre an diesen Malaria-Fragen, Bekämpfung und Impfstofffragen gearbeitet. Und somit jetzt einen wirklich wichtigen Schritt gemacht zu haben, gemeinsam mit vielen anderen, ist ein großartiges Gefühl.
Die Studie zeigt, dass ein Impfstoff nicht nur prinzipiell möglich ist, was man schon seit Jahrzehnten weiß, sondern auch in einem Großversuch wirksam ist. Das sieht auch Frank Mockenhaupt so. Frank Mockenhaupt ist Malariaforscher an der Charité in Berlin, aber selber nicht beteiligt an der jetzt publizierten Studie.
Vorab ist das natürlich ein erheblicher Erfolg, eine erhebliche Anstrengung vieler verschiedener Zentren, die an diesem Impfstoff gearbeitet haben. Die Ergebnisse zeigen, dass es eine wirksame Impfung gegen die Malaria geben kann. Und damit wäre das die erste wirksame Impfung gegen eine parasitäre Infektionskrankheit überhaupt.
Die ersten Laborversuche mit diesem Impfstoff fanden bereits vor über 20 Jahren statt. Das zeigt, die Malaria auf dem Weg der Impfung zu bekämpfen, ist ein komplexes Unterfangen. Der Parasit versteckt sich an verschiedenen Orten im menschlichen Körper und macht es durch seine Anpassungsfähigkeit schwierig, seinen wunden Punkt mit einem Impfstoff wirksam zu treffen. Marcel Tanner:
Wenn wir schon eine teilweise Wirkung erzielen, haben wir schon enorm viel erreicht bei einem derart komplexen Parasit.
Mit teilweiser Wirkung meint Marcel Tanner, dass der Schutz mit dem getesteten Impfstoff 50% beträgt. Das bewahrt zwar schon viele Menschen vor Malaria-Attacken, aber 50% sind noch nicht die eigentlich angestrebten 80 oder gar 90% Schutz, wie die Impfungen gegen andere Krankheiten wie Masern oder Mumps erreichen. Und nicht zu vergessen, auch mit einem Impfstoff sind alle anderen Mittel im Kampf gegen die Malaria nicht überflüssig. Insektizide, Moskitonetze, Medikamente, Prophylaxe und biologische Bekämpfung der Malariamücke. Nochmals Frank Mockenhaupt.
Das heißt, das Glas ist halb voll. Es sieht nach den jetzigen Ergebnissen nicht danach aus, dass diese Impfstoffe in der jetzt verabreichten Form und Wirksamkeit die Lösung des Malaria-Problems ist. Sie ist eher ein wichtiger Brückenpfeiler auf dem Weg zu einer wirksamen Malaria-Kontrolle und letztlich Ausrottung.
Aber auch als Brückenpfeiler ist das Erreichte nicht zu unterschätzen. Marcel Tanner:
Wenn Sie sich überlegen, dass dieser Impfstoff wird jetzt so verabreicht in vielen Gebieten, ein Drittel der schweren lebensbedrohenden Malaria eliminieren kann, und die Hälfte der Bürde der Malaria-Episoden, also der Attacken, die wir pro Jahr sehen, dann reduzieren sie eine Riesenlast in diesen Bevölkerungen auf kleiner Haushaltsebene wie auch auf nationaler Ebene. Und deshalb ist dann auch ein enormer Einfluss auf die Produktivität der Haushalte, auch von Subsistenzfarmern oder eben der gesamten Wirtschaft eines Landes, der gar nicht unbedeutend ist.
Marcel Tanners Tropen- und Public Health Institut war zentral beteiligt an Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Studie. Sein ehemaliges Feldlabor in Tansania heißt heute Ifakara Health Institute und trug den Hauptteil der Arbeit vor Ort.
Das haben wir eigentlich aufgebaut als Zentrum in Partnerschaft, um eben die afrikanischen Forscher zu stärken mit Stipendien aus der Schweiz. Und somit haben wir die Kapazität geschaffen, die dann eben auch inspirierend war für die anderen Zentren, die mitgemacht haben in Mosambik, Ghana, Gabon und in Burkina Faso.
Und so dazu beitrugen, dass der auch dort getestete Impfstoff bis in 2 Jahren möglicherweise offiziell zugelassen und breit eingesetzt werden kann.
Malaria und der neue Impfschutz, Patrick Tschudin berichtete. Weitere Informationen zur Malaria-Impfung finden Sie auch bei uns im Netz unter wissenschaft.drs.ch. Frauen können schlechter parkieren, Männer bringen bei Beziehungsproblemen den Mund kaum auf. Solche Ansichten über typische Unterschiede in der Psyche von Mann und Frau sind weit verbreitet. Die wenigsten von ihnen halten allerdings einer genaueren Überprüfung stand. Die letzte Bastion der fundamentalen psychologischen Geschlechterunterschiede war bisher der Sex. In sexuellen Vorstellungen, Vorlieben und Wünschen, da würden sich Männlein und Weiblein nun wirklich unterscheiden. Man frage nur etwas im Freundeskreis herum. Doch aus wissenschaftlicher Sicht wankt nun auch dieser Befund. Pascal Bieber berichtet.
Ticken beim Sex Frauen wirklich so fundamental anders als Männer? Wie man es aus unzähligen Anekdoten zu wissen und mit evolutionären Argumenten zu erklären können glaubt? Alla, Männer wollen nun mal ihren Samen und damit ihre Gene möglichst breit streuen, Frauen hingegen müssen die Frucht des Sex 9 Monate lang austragen und sind deshalb wählerischer? Genau diese Frage beschäftigt Terry Conley, Psychologieprofessorin an der University of Michigan in den USA, seit Jahren. Die Erklärungen für Geschlechterunterschiede beim Sex klängen zwar vernünftig, doch sie hielten einfach den Tatsachen nicht stand, sagt sie.
It's not that the theory is unreasonable, it just doesn't appear to be holding up to empirical scrutiny.
Terry Conley hat in einer Übersichtsstudie im Fachmagazin Current Directions in Psychological Science eine Vielzahl von Studien zum Thema unter die Lupe genommen. Zum Beispiel zur Frage, wollen und haben Männer tatsächlich mehr sexuelle Partner als Frauen? Die Antwort?
Yes, because there are a few men who put a really astronomically high number. I tend to wonder if those guys are even being completely serious when they say that, or they're just like, oh, I just want to convey to the researcher that I really like sex, so I'll put down this astronomically high number.
Männer gäben in Befragungen tatsächlich im Schnitt mehr sexuelle Partner an. Doch dieses Resultat komme nur deshalb zustande, weil einige wenige Männer astronomisch hohe Zahlen angeben. Möglicherweise lediglich, um die Befrager zu beeindrucken, wie Terry Conley vermutet. Rechnet man diese Ausreißer jeweils heraus? Verschwinden die Unterschiede.
So once you take those guys out, then you really find those differences disappear.
Forscherinnen und Forscher, die einen Blick ins Schlafzimmer erhaschen wollen, sind notorisch mit Lügen, Übertreibungen oder Beschämung konfrontiert. Schließt man die Befragten aber dann beispielsweise an eine Apparatur an und behauptet, es sei ein Lügendetektor, dann berichten die Frauen im Schnitt plötzlich von gleich vielen oder gar etwas mehr Sexualpartnern als die Männer.
If you hook people up to a fake lie detector test, then women were actually reporting the same number or even slightly more sexual partners than men were.
Frauen geben also mehr zu und Männer übertreiben weniger. Bei der Vorliebe für schnellen Sex außerhalb einer Beziehung, für One-Night-Stands, findet Terry Conley hingegen tatsächlich Unterschiede zwischen Männern und Frauen.
One of the big reasons why women are not liking casual sex is because they don't think that they'll get a lot of pleasure out of the encounter. And another component is the stigma associated with engaging in casual sex for women. When you include both of those, you can actually eliminate gender differences in casual sex empirically.
Doch die Frauen seien nur deshalb weniger begeistert von Gelegenheitssex, weil sie sich davon wenig Spaß versprechen. Das immerhin ein stabiler Unterschied. Und weil sie die Stigmatisierung fürchten, die nach wie vor Frauen viel weniger bei Männern droht. Die umgangssprachlichen Bezeichnungen leichtes Mädchen versus der Schürzenjäger sprechen ihre eigene Sprache. Und wie steht es damit, dass Männer viel mehr an Sex denken? Tag ein, Tag aus? Studien, in denen Versuchspersonen ein kleines Gerät mit sich herumtrugen im Alltag und jedes Mal einen Knopf drückten bei bestimmten Gedanken, zeigten,
it was true that men thought about sex more than women did, but they also thought about, for example, food more than women did.
Männer dachten tatsächlich mehr an Sex, aber beispielsweise auch mehr an Essen. Männer erlauben sich also schlicht mehr an ihre eigenen Bedürfnisse zu denken. Und das wiederum dürfte mehrheitlich so sein, weil es gesellschaftlich akzeptierter ist, wie zahlreiche andere Studien zeigen. Auch eine der weitverbreitetsten Ansichten, dass Männer bei der Partnerwahl eher aufs Äußere und Frauen eher auf den sozialen Status schauen, konnte Terry Conley nur dann bestätigen, wenn man Frauen und Männer zu einem hypothetischen Partner befragte. Ging es um die konkrete Partnerwahl, verschwand dieser Unterschied.
People oftentimes just look at the gender differences in sexuality and assume there must be, you know, biological basis for that. But if you scratch the surface, take a deep breath, you might find different results.
Man denke oft, dass Geschlechterunterschiede bei sexuellen Vorstellungen, Vorlieben und Wünschen biologische Ursachen hätten. Aber wenn man nur ein wenig an der Oberfläche kratze und einmal tief einatme, zeige sich, dem ist selten so. Wo es Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt, sind die meist mehr von gesellschaftlichen Werten und Zwängen geprägt als davon, dass Männlein und Weiblein im Kern anders ticken.
Pascal Bieber. Sie hören Wissenschaft DRS 2, Ihr Hörfenster in die Welt der Forschung. Und hier geht es gleich weiter mit Steven Pinker und seiner These einer friedfertigeren Welt. Aber zuerst andere Neuigkeiten aus Wissenschaft und Forschung. Können Handystrahlen Krebs erregen? Der Zusammenhang zwischen Handystrahlung und Krebserkrankungen ist ein Thema, das seit Jahren intensiv untersucht wird. Doch nun haben dänische Wissenschaftler die bisher größte Studie dazu vorgelegt. Anita Vonmond, was hat diese Studie ergeben?
Sie gibt Entwarnung. Sie zeigt nämlich, es gibt keinen Zusammenhang zwischen langfristigem Telefonieren mit dem Handy und dem Risiko, einen Gehirntumor zu bekommen. Die Studie, die ist wirklich groß. Also sie hat 350.000 Handynutzer 18 Jahre lang beobachtet und auch die Fälle von Hirntumoren in dieser Zeit analysiert. Und sie kommt nun eben zum Fazit, dass sogar Leute, die mehr als 13 Jahre mobil telefonieren, nicht öfter Hirntumor haben als Leute ohne Handy.
Viel Telefonierer können jetzt also wieder aufatmen, wäre eine Interpretation dieser Studie. Ich erinnere mich noch, vor nicht einmal einem knappen halben Jahr hatte die WHO Handystrahlen als möglicherweise krebserregend eingestuft. Gibt es da jetzt nicht einen Widerspruch oder ist die damalige Einschätzung mit dieser Studie jetzt vom Tisch?
Sie ist etwas entschärft, aber nicht hinfällig, denn wie so oft hat auch die neueste Studie nicht gar alles untersucht. Die Forscher haben zum Beispiel nur untersucht, ob mit dem Handy telefoniert wurde, nicht aber wie oft. Sie können daher nur sagen, dass Handynutzer kein deutlich größeres Tumorrisiko haben als handylose Leute, doch können sie ein leichtes bis mittleres Risiko für Tumor nicht ausschließen bei Leuten, die sehr viel mobil telefonieren oder auch schon länger mobil telefonieren als seit 10, 15 Jahren.
Also das letzte Wort ist in dieser Sache noch nicht ganz gesprochen. Eine ganz andere Frage existenzieller Natur treibt die Forscher seit langem um, nämlich wie Wasser eigentlich auf unseren Planeten gekommen ist nach der Entstehung der Erde oder bei der Entstehung der Erde, je nachdem. Dazu liefern Forscher nun jetzt eine Antwort, Anita Vonmond.
Schon länger vermutet man, das Wasser kann nicht von Anfang an auf der Erde gewesen sein, weil es damals einfach schlicht zu heiß war. Woher unser Wasser jetzt, also vermutlich gekommen ist, das zeigt nun eine Beobachtung von Herschel. Das Europäische Weltraumteleskop hat nämlich in der Nähe des jungen Sterns TV Hydre große Mengen von Wassereis aufgespürt. Wirklich große Mengen, mehrere tausende Male unsere Ozeane. Und zwar fand sich dieses Wasserreservoir in der äußeren Gas- und Staubscheibe um den Stern. Also in jener Region, wo auch Kometen entstehen. Damit bestätigt sich die schon länger bestehende Annahme, dass Kometen und eisige Asteroiden uns das Wasser auf die Erde brachten. Ihre Wasserquelle lag eben in den äußeren Gas- und Staubscheiben von Sonnensystemen, wie das jetzt bei TV Hydre beobachtet wurde.
Interessant. Und interessant ist auch das letzte Thema. Ein existenzielles Thema zumindest für Pandas, denn die putzig schwarz-weißen Bären sind biologisch ja eigentlich Fleischfresser. Sie ernähren sich aber voll vegetarisch von Bambus. Und wie die Pandas dieses Grünzeug verdauen, das war bisher ein großes Rätsel. Wissenschaftler haben es nun erforscht, Anita Vormund.
Ja, chinesische Forscher haben den Kot dieser Bären analysiert. Sie wollten eben herausfinden, weshalb die Pandas den rohen Bambus verdauen können, obwohl ihnen der für Pflanzenfresser typische lange Darmtrakt fehlt. Und diese Kotanalysen zeigen nun, dass Pandas kleine Verdauungshelfer haben. In ihrem Darm leben nämlich spezielle Bakterien, die produzieren Enzyme und können so die Zellwände des Bambus knacken. Allerdings fanden die Forscher nicht allzu viele dieser Enzyme im Kot. Das erklärt wohl auch, weshalb die Pandas trotz Verdauungshelfer schlechte Futterverwerter sind. Sie müssen nämlich täglich mehr als 10 Kilo Bambus fressen, um genug davon verdauen zu können.
Soweit die Meldungen aus Wissenschaft und Forschung mit Anita Vormund. Herzlichen Dank. Steven Pinker, prominenter Kognitionsforscher an der Universität Harvard in den USA, hatte schon immer einen Hang zu den großen Fragen. In Forschung und Büchern befasst er sich etwa mit der klassischen Debatte über Nature oder Nurture, also wie stark wir von unseren Genen oder wie stark wir von unserer Umwelt geprägt sind, sowie mit der Entwicklung der Sprache und des Verstandes. Sein neuestes Werk ist nicht minder ehrgeizig. Es behandelt die Geschichte von Gewalt und Gewalttätigkeit. In seinem Buch «Gewalt – Eine neue Geschichte der Menschheit» kommt Steven Pinker zu einem provokativen Schluss. Madeleine Amberger hat Steven Pinker in Harvard besucht.
Tag 2 des Generalstreiks in Griechenland. Heute wollten die 60.000 Demonstranten das Parlament vor den Randalierern schützen.
Wellen haben im Südosten der Türkei mindestens 24 türkische Soldaten getötet. Jüngsten Informationen zufolge fliegt die türkische...
Jubelnde Kämpfer stehen um einen toten Mann. Es soll sich um die Leiche von Nur...
Straßenschlachten in Griechenland, türkischer Armeeeinsatz gegen Kurden, Kämpfe in Libyen und schließlich der gewaltsame Tod eines Diktators. Eine ganz durchschnittliche Woche also, in der es schlechte Nachrichten aus aller Welt hagelt. Da will man nicht so recht glauben, was Steven Pinker in seinem neuen Buch «Gewalt – Eine neue Geschichte der Menschheit» behauptet, nämlich, dass es heute viel friedlicher zugeht als früher. Dem Kognitionsforscher der Universität Harvard in den USA ist freilich bewusst, die meisten Leute sind vom Gegenteil überzeugt.
The human mind estimates risk from how easily it can remember examples.
Menschen kalkulieren Risiko auf der Basis von leicht abrufbaren Beispielen. Diese werden von einer kontinuierlich effizienteren Medienmaschinerie in Form von Videos über Terrorangriffe, Kriege und Genozide aus aller Welt geliefert. Diese Bilder brennen sich also ins Gedächtnis und beeinflussen unsere Einschätzung.
Doch tatsächlich gehe Gewalt und Gewalttätigkeit seit Jahrhunderten stetig zurück.
Ich hörte von historischen Kriminologen, dass Mordraten in jedem europäischen Land, wo es Statistiken gibt, massiv zurückgegangen sind. Ich hörte von Politikwissenschaftlern, die meinten, den Leuten sei kaum bewusst, dass westeuropäische Staaten einander nicht mehr bekriegen. Früher brachen durchschnittlich 3 neue Kriege pro Jahr auf. Jetzt ist die Zahl null.
And now the rate is zero.
Steven Pinkers mit an die 1300 Seiten wahrlich gewichtiges Buch steckt voll solcher Zahlen. Der Kognitionsforscher weiß, dass ihm einiges an Überzeugungsarbeit bevorsteht, um einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln, was vielen Historikern klar ist: Gewalt nimmt ab. In dutzenden Grafiken belegt er einen Trend von den frühesten Gesellschaften der Jäger und Sammler bis heute. Die Kurve beginnt links oben und fällt mit gelegentlich teils recht steilen Zacken nach rechts unten ab. Seien es nun Morde in Westeuropa vom späten Mittelalter bis heute, die Zahl der Kriege zwischen Großmächten ab 1500 oder Tote auf dem Schlachtfeld in zwischenstaatlichen Kriegen von 1946 bis 2008. Steven Pinker vergleicht dabei nicht absolute, sondern relative Zahlen, stellt sie also ins Verhältnis zur jeweiligen Weltbevölkerung.
The absolute number of violent deaths is meaningless.
Absolute Zahlen sind bedeutungslos, weil die Bevölkerung ja zugenommen hat. Das bedeutet, für die höhere Zahl von Todesopfern gibt es auch mehr Leute, die an Unfällen oder an Krankheiten sterben. Es gibt auch mehr Leute als früher, die sich ihres Lebens erfreuen. Man muss also die Lebenden mit den Toten gegenrechnen. Und das erfordert, dass man Gewaltopfer anteilig berechnet.
So you have to compare the living with the dead, and that requires calculating violent deaths as a percentage of the population.
Auf Basis seiner Kalkulationen präsentiert Steven Pinker beispielsweise eine Liste der 20 schlimmsten Taten, die Menschen je einander angetan haben. Der Holocaust taucht in relativen Zahlen gerechnet nicht einmal auf dieser Liste auf.
There were, genocides all throughout history.
Genozide ziehen sich durch die Geschichte. Während der Kreuzzüge wurden 1 Million Juden und Muslime getötet. Die Weltbevölkerung betrug damals ein Sechstel von heute. Wenn man das multipliziert, kommt man auf 6 Millionen. Die Invasion von Genghis Khan, der afrikanische Sklavenhandel, der Fall des Römischen Reichs, all diese Ereignisse kosteten ungeheuer viele Todesopfer. Damit will ich keineswegs den Holocaust verniedlichen, aber es wäre irreführend zu behaupten, dass Menschen nie zuvor in Massen getötet wurden.
This is not to minimize the unique horror of the Holocaust. It would be misleading to say that this is the first time in human history that people were killed in massive.
Die meisten Rezensenten akzeptieren Steven Pinkers etwas makaber anmutende Berechnungen. Eine der wenigen Ausnahmen, ein Psychologe im Magazin Scientific American, der meint, relativer Rückgang sei wohl kein Grund zum Jubeln. Andere Kritik richtet sich dagegen, dass der Autor wirtschaftliche Faktoren als Ursache von Gewalt unterbewertet. Doch Steven Pinker geht es nicht nur um reine Zahlen, sondern auch um das ehemals akzeptierte Ausmaß von Grausamkeit.
They should know the good old times weren't good. What the Enlightenment put an end to were practices like breaking on the wheel.
Man muss den Leuten bewusst machen, dass die gute alte Zeit so gut auch wieder nicht war. Die Aufklärung schaffte mittelalterliche Strafpraktiken ab, wie beispielsweise Rädern, bei lebendigem Leib die Gedärme herausreißen, auf dem Scheiterhaufen verbrennen oder ein 7-jähriges Mädchen zu hängen, weil es ein Kleid gestohlen hatte.
Diese nach heutigen Begriffen beispiellosen Grausamkeiten amüsierten die mittelalterlichen Bürger kolossal. Die Frage ist nun, was verdarb den Menschen schließlich den Spaß an solchen Spektakeln?
I don't think people grew an empathy module. I think people have always had an empathy module.
Den Menschen wuchs keineswegs aus dem Nichts ein Empathiemodul im Gehirn. Mitgefühl hatten sie immer empfunden, doch die Frage ist, für wen? Ursprünglich war Empathie nur für Freunde und Familie reserviert.
The problem is that they apply it only to their friends and family. What happened is best summarized by the philosopher Peter Singer's term the expanding circle, that the boundaries of who falls within our circle of empathy are elastic, not the capacity for empathy, but who we apply it to.
Doch in der Aufklärung passierte, was der australische Philosoph Peter Singer als die Ausweitung des Kreises bezeichnet. Dieser ist nämlich elastisch und lässt sich beliebig auf mehr Menschen als den allerengsten Clan ausdehnen. Die logische Fortsetzung heute sind etwa UNO-Konventionen wie beispielsweise jene gegen Kinderarbeit, die für alle Kinder auf der ganzen Welt gilt. Dieser Prozess, immer mehr Menschen quasi als empathiewürdige Brüder zu betrachten, ist für Steven Pinker eine Folge des Zivilisierungsprozesses. Dieser verlief in Europa im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit grob beschrieben so. Aus dem Flickenteppich von Fürstentümern entstanden Königreiche mit Infrastruktur, einem zentralen Justizsystem und regem Handelswesen. Diese institutionellen Veränderungen zogen psychologische nach sich.
People exercised their power of self-control to a greater degree.
Die Menschen entwickelten mehr Selbstbeherrschung. Sie ließen sich gewalttätige Impulse weniger oft durchgehen, weil sich die Gesellschaft verändert hatte. Ansehen war nicht mehr daran geknüpft, dass man sich als der brutalste, unerbittlichste Macho-Ritter gebärdete. Kooperatives Verhalten lohnte sich viel mehr. Denn dann florierte das Geschäft mit den Nachbarn und der König war einem wohlgesonnen.
Komplexität in der staatlichen Organisation ging also mit einem Rückgang von Gewalt einher. Krieg galt bis ins frühe 20. Jahrhundert für viele Zeitgenossen als wünschenswert, sagt Steven Pinker. Der romantische Militarismus sei erst in den Senfgasschwaden des Ersten Weltkrieges zugrunde gegangen und Friede als erstrebenswerter Wert habe sich erst nach 1945 etabliert. Dass Gewalt und Gewalttätigkeit natürlich noch längst nicht abgeschafft sind, vermitteln die täglichen aktuellen Nachrichten. Der rückläufige Trend über viele Jahrhunderte betrachtet, ist jedoch für Steven Pinker ein Grund zur Hoffnung.
Madeleine Amberger zum neuen Buch von Steven Pinker. Das Buch heißt Gewalt, eine neue Geschichte der Menschheit und ist diese Woche bei S. Fischer erschienen. So viel Neues aus der Wissenschaft für diese Woche. Den Podcast zu dieser Sendung und ergänzende Informationen finden Sie wie immer auf unserer Website wissenschaft.drs.ch. Und mehr von uns gibt's wieder nächsten Samstag um 12.40 Uhr oder am Sonntag um 19.30 Uhr hier auf DRS2. Inhaltlich verantwortlich für die heutige Sendung war Pascal Bieber. Am Mikrofon begleitete sie Christian Heuss.